Gell, wir haben ja ein Thema gesucht für heute. Und ich habe gedacht, so, was ist denn mit Alltagskatastrophen?
Katastrophe?
Ein bisschen gross, gell?
Dann haben wir sich, glaube ich, ein bisschen auf Pannen.
Pleiten, Pech und Pannen. Darüber reden heute der Kuma, Danette und Monika.
Heute im Ponyhof.
Das war mal so eine Serie gewesen. Im Fernsehen
etwas. Ja, ich glaube.
In den Urzeiten.
Ich bin nicht so ein Fernsehschauer, aber es hat sicher irgend so etwas gegeben.
Pannen, ich habe das müssen anschauen. Das kommt aus dem Französischen. Restez en panne.
Bleib in der Pfanne.
Wo hört man das am meisten? Pannendreieck, Pannenstreifen, Pannendienst, oder?
Panna cotta.
Gut zu denen.
Panne ist von der Etymologie, von der Herkunft her. Penna, die Feder, la penne und la panne. Ein Schiff hat einen Mast, an dem Mast ist ein Segel. Und wenn das Segel eben nicht im Wind ist, ist das Schiff unmanövrierbar und bewegt sich nicht. Und dann ist es en panne. Und später hat man dann den Ausdruck in der Theaterszene gebraucht, dass wenn ein den Text verloren hat, was muss ich jetzt sagen? Monika, was muss ich sagen? Das war auch en panne. Und darum ist im Verkehr heute noch so Panne. Das kommt eigentlich von dem, wenn das Auto stehen bleibt. Darum, Panne ist nicht eine Katastrophe. Nein, Panne gilt als etwas Unpässliches oder etwas, das einem querkommen kann. Aber wir reden heute nicht von Katastrophen.
Du meinst zum Beispiel, wenn man so Kerzen aufstellt, die wie Praline aussehen, und dann kommt so ein gieriger Gast und beißt rein.
Oh, wirklich, ist das passiert?
Ja.
Nein. Er hat doch voll Kerzen weggegessen. Nein, meine, so lustig.
Meine Innenschwäbin war entsetzt und die Schweizer ist so...
Weißt du, so schöne Deko-Kerzli. Ja, wie heissen die? Muffins. So kleine Muffin-Kerzli. Und sie haben eben nicht brennt, noch nicht. Und der Gier-Schlund stürzt sich auf das vermeintliche Buffet und haut so ein Muffin rein.
So lustig. Und nimmt es leicht pikiert wieder aus und stellt es hin. Die Art Panne.
Damit ihr nicht denkt, wir erzählen dir jetzt einfach eine halbe Stunde lang so schräge Witz.
Mal was komm, das wäre aber lustig. Ja.
Was spricht da dagegen?
Ich möchte doch zum Thema gewissen Ernst unterlegen, den Bernd Zeller zitieren. Und der sagt, damit... Wie sie sein könnte, hat die Realität nicht das Geringste zu tun.
Das war dann eine intellektuelle Panne. Und dann dürfen wir jetzt zum fröhlichen Teil übergehen, zu den hübschen Anekdoten.
Eine intellektuelle Panne? Ja, das ist auch eine Panne, wenn du einen Moment lang denkst, was? Ich meine, ich habe alles verstanden, aber irgendwie doch nichts.
Der Bernd Zeller ist ein Karikaturist, der tiefgründige
Sprüche macht
und auf Abgründe hinweist. Und manchmal tönt es dann so, wie wenn er etwas verkompliziert, was schon kompliziert ist. Und das finde ich dann doch eine intellektuelle Panne.
Aber jetzt, hey, Leute, dort mit den Ohren, die hören, Pannen passieren ja immer. Uns, euch, jemandem. Und wenn man da dazu nicken kann, muss man sagen, ja gut, und wie reagierst denn du auf eine Panne? Und dort wird es ja auch interessant. Aha, okay. Wie gehe ich um mit Pannen? Ich gehöre zu den Typen, wo an einem Freitagabend gehe ich in mein normales Lokal für ein paar Bier und irgendwann am Montag wache ich dann in Singapur auf und habe einen Vollbart.
Das ist ein Touch.
Ja.
Ich bin einmal auf der Autobahn stehen geblieben, auf der dritten Überholspur. Und nachher sind wirklich alle Zeiger so runtergegangen. Scheibenkleister, kein Benzin mehr. Meine Benzinuhr hat nicht richtig angegeben. Auf der Pannenstreifen. Und dann habe ich nur gewusst, oh, da ist ein Bus. Und irgendwie habe ich so realisiert, ein bisschen weiter vorne hat es, glaube ich, noch so eine Raststätte gehabt. Und wenn ich doch jetzt auf den Pannenstreifen zurückrenne, dann finde ich doch sicher jemanden, der mir schnell Benzin geben kann, dass ich da wieder weg bin. Warnblinker rein, steig aus und renne auf den Pannenstreifen zurück. Wirklich joggend im Mantel. Und Alle haben gehupet und mir gewunken, bis ich realisiert habe, dass ich einen knallroten Mantel angehe mit so einem schwarzen Kunstfell, so wie ihn der Samichlaus hat. Und es war Samichlaus-Tag. So lustig. Und als ich es gecheckt habe, dass die denken, hahaha, irgend so ein Samichlaus ohne Bart ist da unterwegs, habe ich es so amüsant gefunden. Ja. Und das hat mir dann tatsächlich jemand geholfen.
Ohne Bus bist du weggekommen?
Ja, ohne Bus. Mit ein bisschen Notbenzin von jemandem. Und nachher konnte ich wegfahren und tanken. Alles wieder gut gewesen.
Hört ihr Liebe, Joggen hilft.
Ja, weil du dann doch ganz anders fokussiert bist. Dann kannst du ja nicht fluchen. Du hast keine Zeit mehr zum Denken, so blöd. Und kann ja nur bei diesem Auto passieren. Hätte ich jetzt auch machen können.
Der Umgang mit Pannen hängt manchmal auch ab, wie sie wie reagiert. Ich hatte eine furchtbare Panne in einem Geschäftsessen. Mein Chef und über ganz wichtiger, eine Chefin aus England. Wir reden hier von der Visa-Kreditkartengeschäft. Mein Chef und eine Chefin aus London, die extra eingeladen ist. Und ich als Assistent vom Chef. Wir gehen essen am Mittag. Ein bisschen gediegen mit so kleinen Töpfchen, wo es Butterli drin hat.
Ja.
Und die Butter nimmst du mit einem Buttermesser raus und tust dann auf dein Töstchen oder was?
Das lernt man in Pretty Woman.
Ja, genau. Wie Pretty Woman mit dieser Austere. Ja. Nur. Okay, meine Panne ist, dass dort kein Kellner rum war, der die glitschigen Austern aufgefangen hat und diskret entsorgt. Sondern es war wirklich obermega, mega peinlich gewesen. Ich will das Bütterli rausnehmen und wir sitzen so blöd. Und das Bütterli ist irgendwie noch zu hart aus dem Kühlschrank, das spickt raus. Und
als Ganzes.
Als Ganzes. Und das kleine Butterkügel, wie ein Krise, so gross, platsch. Auf Seidenkleid von der Chefin von London. Und mir ist das Herz stillgestanden. Es war so schlimm.
Mhm.
Aber auch keine Katastrophe, sondern eine Panne. Die Engländerin, ich nehme im Nachhinein, habe ich gedacht, die arbeitet im englischen Geheimdienst. Die Engländerin hat in einer Zehntelsekunde, wo die Butterkugel ihre Seidentuch auf dem Schoss berührt, hat sie das weggespickt.
Ah, weiter, wieder am Boden.
Ja, ich habe so etwas noch nie gesehen. Patsch, sie hat es irgendwie im Flug gesehen, wie der Messi im Fußball. Und das Kügelchen, es hat keine Spur hinterlassen. Es ist fast unglaublich. Der Chef und ich sind beide so, oh.
Okay, das war sicher Mutter gewesen, weil sie so eine gute Reaktionszeit hat. Hat sie gedacht, der Kleine da wieder, macht wieder Scheiß am Tisch. Die ist sich sicher gewöhnt.
Ja,
oder dann, Dennis.
Und dann hat eben der englische Humor geholfen. Also es hat sich aufgelöst, dass es nicht eine Katastrophe geworden ist, sondern eine Panne geblieben. Und seitdem, kannst du ja glauben, bin ich mit diesen Butterkügeln extrem achtsam.
Wenn jetzt die Butter dort gelandet wäre, hätte es ja so einen Fettfleck gegeben und so Fettnäpftreffen. Das ist eigentlich auch eine meiner Spezialitäten. Dort, wo es ein bisschen heikel ist, dort kann ich sehr gut drinstehen. Und,
also extra?
Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Aber du sprichst stehst irgendetwas an und dann denkst du, ouch, nein, das war jetzt voll falsch gewesen. Wo die ersten Generika gekommen sind, haben alle Originalhersteller mega Schiss gehabt und gefunden, ihr ganzes Geschäft bricht weg und sie werden keine Packung mehr von ihrer Originalsubstanz verkaufen, weil alle jetzt das billige Generika wollen. Und dann sage ich so zu einem, ja, aber wieso habt ihr denn so Angst? Ich meine, ihr macht Forschung, das ist das Originalprodukt. Die Generika-Hersteller, die müssen ja dann das auch noch in die gleiche Galenik herbringen. Und da habt ihr jetzt vielleicht sogar einen Vorteil, weil die ist ja noch patentgeschützt. Und zudem, wenn du die Wahl hast, zum BMW kaufen oder einen Kia, und beides vermagst, kaufst du ja auch nicht einen Kia, oder? Weißt du, so, ja. Will so ein Beispiel machen und dann schaut er mich an und sagt, ich habe im Fall einen Kia. Und ich, oh Gott!
Oh.
Und da kannst du nichts mehr sagen. Du musst einfach sagen, sorry, ich kann es nicht einmal mehr schön schwätzen.
Nein, man kann es nicht mehr korrigieren.
Oh Mann!
Oh. Dann musst du darauf vertrauen, dass eure Beziehung so gut ist.
Dass er einen BMW kauft. Oder der Boden aufgeht unter dir und du schnell kannst abtauchen, oder? Wow.
Gell, das gehört zu Pannen, das habe ich auch. Ich war mal an einem Familienapero im Winter, wo dann für eine Lesung ist es so ein dunkel wurde. Und ich bin eine gute Zuhörerin, wenn jemand etwas erzählt, nicht so gute Zuhörerin, wenn etwas geboten wird. Und dann habe ich mich auch ein bisschen langweilen. Und habe so hinter den Stuhl gelangt. Dort ist der Kuma gestanden und hat dort so über das Bein gestrichen. Und es war so eine Wollhose, die er angehatte. Und dann geht das Licht an.
Ist gar nicht er gewesen?
Nein.
Es war ein anderer Mann.
Ist das auch Boden auf und weg, bitte, schnell.
Und der Mann hat...
Hat er etwas gesagt?
Sehr positiv reagiert. Der Mann hat gesagt, oh, ist das angenehm gewesen.
Ich habe mich noch gewundert und ich so...
Aber gell, er hat nichts gesagt, er hat es einfach genossen.
Hätte also, ich einen Schritt zurück machen?
So nein, lustig. Ein richtig, nein.
So lustig. Wie wenn so Füßchen unter dem Tisch und es ist gar nicht im Mann.
Ja.
Oh.
Oh.
Ja.
Und dann psychologisch, was passiert, wenn man wirklich so in einem Fettnapf ist, wenn man dann Kia gesagt hat und der andere hat Kia. Dann kommt Scham. Dem sagt man dann Scham. Mhm. Dann kommt ein frühes Gefühl von uns, entwicklungspsychologisch, Scham. Scham ist, wenn ich will verschwinden, ich will mich auflösen. Die Japaner sagen, in einem Mausloch versinken, weg.
Das finde ich die schlimme Panne. Bei diesen Pannen, wo es um Schuld geht, dort werde ich einfach verrückt. Auf mich oder auf das Vis-à-vis. Aber diese Schamgeschichte, das finde ich furchtbar.
Gibt es denn ein Muster, wieso mir das immer wieder passiert?
Ja, ist ein bisschen theoretisch, aber jemand, der sagt, ich komme so viel in die Situation, wo ich in Fettnäpfe reinstand, von dem reden wir, oder?
Dem fehlt der Filter, gell?
Dort hast du jetzt wie eine Wahl, wenn du sagst, das passiert mir oft. Jetzt darfst du so also wählen. Entweder kannst du sagen, ja, ich bin so ein bisschen Unbeholfene. Weißt du, wie? Mir geht alles zu den Händen aus.
Oder das zu spontan.
Unbeholfen ist eine Kategorie, die kann man sich entschuldigen und sagen, das läuft bei mir so ähnlich wie jemandem, der immer über die eigenen Füße stolpert. Okay? Oder jemandem etwas abschlägt und so.
So ein Schussel.
Ein Schussel. Ein Schussel wäre eine Kategorie. Und die zweite ist, wo du gerade gesagt hast, wie hast du gesagt, du gehst direkt rein, oder?
Zu spontan.
Zu spontan. Und dort, wenn du jetzt dort entlang gehst, okay, ich bin jemand, der immer in Fettnäpfe geratet, weil ich zu spontan bin, ja. Was heisst denn zu spontan? Du
studierst nicht, bevor du redest.
Zum Beispiel. Das heisst, dort kannst du auch wieder wählen. Eine Erklärung ist, wenn jemand sagt, ich bin halt zu spontan, oder wie die Leute auch gerne sagen, ich bin halt so direkt.
Aber weißt du, gewisse Sachen kannst du eben echt auch nicht wissen. Da hast du eine Kundin, hast mit deren immer telefoniert und die hat Müller geheissen. Und plötzlich hat es geheissen, ah, sie hat den Namen gewechselt, sie heisst jetzt Brenner. Und dann telefonierst du das erste Mal mit ihr und dann sagst du, ah, ich habe gehört, sie haben den Namen gewechselt, darf man gratulieren, haben sie geheiratet? Dann sagt sie, nein, ich bin frisch geschieden.
Okay.
Aber da hat sie ja dürfen announcen. Ja. Also mit dem muss sie auch ein bisschen rechnen.
Ja.
Es gibt sicher solche Fettnäpfe und Pannen, die du einfach nicht kannst vermeiden, weil sobald du etwas sagst, bist du schon drin. Zum Beispiel das mit dem BMW-Kia-Vergleich, finde ich, das musst du dir nichts vorwerfen. Dort kannst du nicht sagen, ich bin zu gähin oder zu direkt.
Mal, aber es war ein wertendes Beispiel, das ich gebracht habe. Das hätte ich nicht so machen müssen.
Gut, fangen wir hinten an. Was kann man machen? Wenn es wirklich um etwas geht und du willst wirklich vermeiden, in einem Fettnapf zu stehen, red nur positiv. Mach kein Urteil, mach keine Bewertungen, mach kein Aber, kein Entweder-Oder. Red ganz freundlich über alles.
Aber das kann auch schief gehen. So habe ich doch an einem Kongress, an einem Professor gesagt, je, ich habe gar nicht gewusst, dass ihre Tochter auch Professorin ist. So eine herzige. Und das war seine Frau. Nur positiv, ja.
Okay, dann müssen wir es noch ein bisschen ergänzen.
Nur, schwieriger Fall.
Ja, nur positiv und, wenn es ganz heikel wird, nichts Persönliches, bis man sich näher kennt. Wenn ich das in einer Situation selber machen muss, mit jemandem, den ich neu bin, nicht kenne, dann bin ich in dem Sinn vorsichtig. Ich rede nur positive Sachen. Ich mache keinerlei Urteil, keinerlei Vergleich, wo ich sage, die Visa-Karte ist viel besser als die Amexco.
Ja.
Dann habe ich schon das Problem von BMW Kia. Ich mache nichts Settings. Was ich mache, ist, ich rede so offen wie möglich. Weißt du, wie, wenn du jemanden etwas fragst, kann man doch geschlossen fragen und sagen, kommst du auch am Dienstag? Dann kannst du nur sagen, ja oder nein. Das ist eine geschlossene Frage. Wenn ich offen frage, dann sage ich, du weißt am Dienstag für dich? Dann kannst du sagen, ich komme oder ich komme nicht. So meine ich. Dann mache ich nur offene Bemerkungen.
In dem Fall würdest du gar nichts sagen, dann registrierst du einfach.
Weil das ist zu persönlich.
Ja, genau. Du gehst so auf eine Ebene, die sich eben eigentlich nicht gehört.
Das wäre ein kleines ABC. Du bist positiv, ohne Wertung. Du bist so offen wie möglich, indem du nichts geschlossen, multiple-choice-mässig sagst, fragst. Und wenn du jemanden nicht kennst, geh nicht über die Grenzen, wo du irgendetwas Persönliches auch nur antönst.
Und beim Kia-Mensch ist halt, er sagt dann, schau, es ist hoffnungslos. Du bietest ihm einen Ausweg und er lehnt den Ausweg ab. Es kommt dann als Panne daher, aber was er eigentlich sagt, ist, schau, es ist eben so, sie wird die Generika kaufen, sogar ich kaufe Kia.
Es kommt doch völlig darauf an, wie er damit umgeht. Ja. Das ist im Fall auch lang seither. Also das ist ja, weiß auch nicht, 20 Jahre oder noch mehr seither. Das Lustige ist, er lacht heute noch drüber. Ja. Er hat das so witzig gefunden, dass ich sie habe trösten.
Ja. Und das meine ich mit spontan. Spontan bei dir heisst eben auch, du liest wahnsinnig viel und du bietest einen Ausweg an und siehe da, es ist keiner, weil sogar sie, die ein BMW vermögtet, kaufen den Kia. Nicht, weil der Kia besser ist, sondern ich unterstelle jetzt mal, weil er günstiger ist auch.
Wahrscheinlich nicht einmal, weil einfach findet, oder Preis-Leistung stimmt jetzt da total und mehr brauche ich jetzt nicht.
Damit ist das Generika tatsächlich eine Konkurrenz, weil wenn alle so denken wie er, wo sich der BMW könnte leisten, gehen sie tatsächlich auf das Generika.
Ja. Wenn es das Gleiche für ihn bietet, oder? Wenn er es nicht als Statussymbol braucht, oder? Weil jetzt das genau der Filter oder das Feature drin hat, das für ihn lebenswichtig ist. Ja, aber die Haltung ist natürlich sicher, wie gehst du damit?
Wenn du sagst, ich kann nicht anders als direkt gerade, fadengerade sagen, was ich sehe, denke, was in meinem Kopf geht, dann bist du verpflichtet, das entweder zu kommunizieren, wenn das Sinn macht, bevor es losgeht, oder dich rauszunehmen und zurückzuhalten und eben nicht in so eine Situation hineinzugehen. Das ist dann deine Verantwortung. Ich habe das schon mal erlebt mit einem Manager, der in ein Assessment kam für eine neue Superstelle als Chef. Und als er reinkam, haben wir alle gedacht, okay, ein Berufsmilitär. Mindestens ein Oberst im Generalstab. Der ist so reingekommen, dass er nicht noch die Hacken zusammengeschlagen hat. Er ist in einem normalen Anzug, aber er hat einfach so gewirkt. Und das Gesicht und alles war von, okay, da kommt der Militär. Und jetzt haben natürlich die einen gedacht, oh super, genau so einen wollen wir. Und die anderen haben gedacht, um Gottes Willen, das ist, nein, ja nicht. Dann sitzt er ab und nach der Begrüßung sagt er, bevor wir anfangen, als erstes würde ich Ihnen etwas sagen, was Sie von mir wissen müssen. Bei uns in der Familie, schon mein Grossvater, mein Vater und ich, wir sehen aus wie Militär. Ich weiss das, ich wirke so, ich kann das nicht ändern. Und ich selber habe keinen Tag in der Schweizer Militärarmee verbracht. Ich bin dienstuntauglich. Und dann hast du natürlich wieder den umgekehrten Effekt. Jetzt hast du also einen militärartig Wirkenden, der aber nicht einmal dabei ist. Jetzt sind wieder die einen enttäuscht, dass er nicht ist, und die anderen sind so, gut.
Dann schämst du dich auch ein bisschen, oder? Dass du das gedacht hast von ihm. Das Klischee doch.
Ja, und da ist aber der Punkt, dass er das weiss und er muss es deklarieren. Er muss die Karte auf den Tisch legen. Er kann es nicht laufen, dass die einen denken, er ist ein Militär und die anderen denken, um Gottes Willen ein Militär. Er muss von sich aus den ersten Schritt machen und dann kann man immer noch schauen, was man jetzt mit dem macht.
Und in anderen Kulturen gibt es noch die Wandermönche, die eingeladen werden, weil die kennen und sehen. Und zeigen dann eben, was gut ist, was man vielleicht übersehen hat, was kritisch ist. Dort ist dann der Fettnapf.
Dass man sich sehr schnell wieder loswerden will. Ja, die kommen nur kurz zum Schauen und meckern. Für die sagen dann die, die kritisiert werden.
Und die sagen auch, schau, dort in der Küche ist einer, was macht der dort?
Mhm.
Wieso ist der dort und nicht jemand anders?
Und was macht denn der Hofnarr?
Der Hofnarr hat die Funktion, weil er das darf. Und er ist ja auch speziell angelegt und speziell lächerlich. Er muss ja für das einen Preis zahlen. Er darf Zeug sagen, wo man halt sonst nicht sagen kann. Heute machen das ja die Stand-Ups, die Comedians. Mhm. Das sind ja eigentlich die jetzt überhaupt nicht mehr lächerlich, sondern die bringen uns zum Lachen, indem sie Sachen so krass aussprechen. Die gehen exakt im Fettnapf rein.
Mhm. Und dort merke ich dann auch den Unterschied. Es gibt solche, wo ich mich fremd schäme und weiss, oh, da spricht er etwas an, was mir so unbehaglich ist, dass ich mich gerade auflöse. Und solche, wo ich mich mit empöre oder mit Lachen komme.
Da kommt doch so darauf an, wo du gerade stehst. Ja. Du kannst in einer Gruppe so cool lachen über etwas und weisst, es ist jetzt schwarzer Humor. Und im Hinterkopf weisst du aber, oh, zum Glück ist jetzt niemand in dieser Gruppe, wo das irgendwie gar könnte treffen, weil es kann ja immer den Schuss hinten rausgehen.
Mhm. Und darum lohnt es sich auch zu schauen, was habe ich für eine Haltung, wenn ich tatsächlich in einen Fettnapf tritt. Und alle Jungen, die die Filme schauen, wo die Helden wirklich bis zum Hals in den stecken, machen noch einen Spruch, machen noch einen Witz. In der schlimmsten Situation machen sie noch eine ironische Bemerkung. Das ist eigentlich sehr gut.
Ja, weil dort geht der Spalt auf, in mir und in den anderen. Wenn ich nur mit der Scham bin, löse ich mich auf. Wenn ich einen kleinen Witz anbiete, dazu geht es weiter.
Mit Humor kommt man fast zu jedem Napf raus.
Und wenn nicht, hat man wenigstens einen freundlichen Übergang.
Zum wieder ein bisschen besänftigen. Du kannst wenigstens wieder so ein bisschen Wellen entgegenschlagen durchs Lachen.
Wie ist denn das auf dem Ponyhof mit den Pannen?
Die erkennen keinen Scham.
Haben die Pannen? Nein.
Doch! Mal, der Nevin ist letztens in einer Katzenau im Engadin. Heute stehen die Häuser so mega eng beieinander. Und dann, die Katze nervt dann einfach ein bisschen, das ist die Nachbarskatze. Und sie hockt immer so genau vor der Tür. Und sie hat schon ein bisschen den Ausdruck, lelelelele, du verwünschst mich eh nicht. Und wenn er näher bei ihr wäre, würde er nichts machen. Aber dadurch, dass sie immer wegrennt, löst das natürlich wie immer aus, dass er ihr hinterher will. Auf jeden Fall, die Katze zwischen diesen engen Häusern, und die sind wirklich eng, ich kann fast nicht drin stehen. Rennt dort durch, er hinten an und ganz zuhinterst ist es so eng, dass es nur noch so ein kleines Loch hat, dass die Katze gerade durch konnte und er hat voll den Kopf angeschlagen dort.
Oh.
Ja, wenn er keinen Scham hat, dann hat er wenigstens gedacht, ouch. Tier können sehr wohl auch in Fettnäpfe hineintreten.
Auch wenn eine Katze auf den Tisch läuft und eine Vase kriegt, aber...
Man sieht es, ja. Es ist ihr unangenehm.
Ja, nicht. Aber wohl doch schon ein bisschen. Ja. Dass sie denkt, utsch, sie verschreckt, weil es natürlich klopft.
Mhm. Und gleich ist es unbehaglich, ist anders, als wenn sie etwas gezielt umhaut.
Manchmal doch auch, wenn du mit den Hunden spielst und sie verwischt statt Schnürli, verwischt deine Finger. Meinen ist das wirklich peinlich, weil ich sage dann auch. Mhm. Und dann siehst du, wie sie so ein Meideverhalten haben, wie sie merken, oh, sorry.
Das war nicht gut gewesen.
Ja, das war nicht gut gewesen. Ich weiche, glaube ich, gescheiter einmal.
Mhm. Wenn du selber betroffen bist, ist es dann eben ein bisschen anders. Wegen dem roten Mantel. Ich bin mal mit einem roten Mantel und einem schwarz-roten Hut zum Zug ausgestiegen. Und der Krummerbär hat mich abholen. Ich habe das nicht gewusst. Und ich muss an ihm vorbeigelaufen sein, in einem knallroten Mantel.
Und das ist eins von mehreren Beispielen, wo ich seit hier felsenfest überzeugt bin, dass die Annette sich unsichtbar machen kann. Weil alles andere ist keine Erklärung. Weil ich bin mit offenen Augen dort und warte genau am richtigen Perron und sehe sie nicht. Aber hallo?
Du hast eben wahrscheinlich so glamourös ausgesehen, dass er denkt hat, ah nein, das ist nicht meine Frau. Du hast dich so verwandelt in eine Prinzessin.
Ich hätte sie tot sicher gesehen. Sie hat sich unsichtbar gemacht. Sie ist an mir vorbei. Krass. Ist das eine Panne?
Ja, das war eine Panne für dich, für mich nicht. Ich habe mich dann amüsiert, nachdem ich die ersten Vorwürfe abwenden konnte. Weil ich war dort, wo ich gesagt habe, dass ich bin.
Ich hatte eine Wahrnehmungspanne.
Ja.
Okay.
Eine üble Wahrnehmungspanne.
Nicht schön. Darum bei Panne kommt ja sofort die Frage, wer ist schuld? Er ist verantwortlich.
Habt ihr auch die Spiele gemacht, wem das es beschissener gegangen ist in der Kindheit?
Ja, nein, kann ich nicht erzählen.
Und ich, wir haben da viel gemacht. Wer war der ärmer Kaib? Und dann habe ich erzählt, ja, ich bin mega arm gewesen, ich habe nie ein neues Velo bekommen. Das Einzige, was ich mal bekommen habe, ist von der Tante Meinrade der alte Rücktritt, wo noch so... Weißt du, für die Rück, also die Netzlinie dran hatte. Und den habe ich gehabt, mit dem habe ich in die Schule fahren, mit so einem Rücktritt. Und dann sagt er, ah, das ist ja noch überhaupt nichts. Ich habe sowieso nie ein neues Velo bekommen. Ich war der jüngste von 4 Kindern gewesen. Und ich habe mal mein Velöli, das ich jetzt in 4. Generation dem von meinen Geschwistern geerbt habe, herlegen, weil ich erst ins Haus musste, um zu bieseln. Und als ich zurückkomme, war in der Zwischenzeit die Müllabfuhr dort und habe mein Velo gerade mitgenommen.
Nein.
So alt war es, dass sie gedacht haben, das ist sicher zur Entsorgung da.
Übel.
Übel.
Und so kannst du das eben so ein bisschen aufsteigern, wer immer noch ärmer und noch ärmer und noch ärmer war. Und heute lachst du natürlich darüber und findest das so lustig. Aber dort hast du es vielleicht dann eben nicht so lustig gefunden.
Ja.
Und das ist doch auch etwas Typisches für Pannen.
Das ist sehr typisch. Die es kennen, Monty Python, das kann man auf YouTube immer noch nachschauen. Der mit dem toten Papagei, der dann immer weitergeht und weiter und noch schlimmer und so. Auch der Mr. Bean lebt ja von Pannen. Er ist ja nie schuld. Er verursacht es sogar, aber er ist überhaupt nie verantwortlich dafür.
Am schlimmsten finde ich die Pannen, die in so eine positive, strahlende Geschichte passieren. Wir waren mal mit dem Wohnmobil unterwegs und dann waren wir an einem wirklich wahnsinnig schönen Campground und alles eingerichtet. Kuma geht in die Facilities und ich da etwas auf den Herd, gehe raus und tatschen so die Türen zu, in einer Freude, jetzt sind wir an einem guten Ort. Und wo ist der Schlüssel? Nicht draussen, sondern drinnen.
Und drinnen etwas auf dem Herd.
Ja, und dann Gas. Kommt eine ziemlich bleiche Annette kommt zu rennen, dort, wo ich das Geschirr abwäsche. Und sagt, was Sache ist. Und jetzt könnt ihr euch das vorstellen, wir haben einen geschlossenen Camper, wo Gas ausströmt, wo brennt.
Wo Wasser oben drauf ist mit etwas drinnen.
Wo verdunstet.
Wo die Kinder sagt, es brennt jetzt ein gleich.
Der ganze Wagen wäre in Flammen aufgegangen, sobald das Wasser verdunstet ist, weil das Gas weiter brennt. Ja. Es wäre vermutlich explodiert oder mindestens abbrennt. Happy End hat es gegeben. Ein Nachbar, Camper, hat dann mich durch so ein WC-Fenster, das wir eingedruckt haben, reingeschoben. Und ich bin dann Kopf voran reingekrochen und konnte die fast Katastrophe können abstellen.
Oh Mann, das ist ja...
Schlimm, aber Panne.
Ja, und in so einem schönen Moment.
Also, wie machen wir das auf dem Ponyhof? Wir schütteln uns.
Das ist auch eine gute Variante.
Und betteln um ein Rüebli und einen Äpfel.
Panne, schütteln, Rüebli.
Aufschlag, Kick. Wegkicken.
Und sich einen hübschen Kraul hinter den Ohren holen, als Bestätigung, dass die Welt schön ist und dass alles gut weitergeht.